dann bist du nicht im Verborgenen geblieben. Es ist immer heller geworden um dich. Deine Person wurde immer klarer. Und dann bist du selbst hier auf diese Erde getreten, Herr Jesus Christus, bist Mensch geworden. Und wir danken dir, dass das gilt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, das des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir danken dir dafür, dass wir dich in deinem Wort haben, dass du uns darin begegnest und dass du uns darin unser Leben hineintrittst, nicht als Sache, sondern als Person. Und wir wissen aus den Jahren und Jahrzehnten unserer Gemeinschaft mit dir, dass wir das immer wieder neu uns vergegenwärtigen dürfen und dass wir da wirklich mit dir auf einem Weg sind, dich zu erkennen, dich zu erfassen, mit dir zu leben und zu begreifen und es zu erspüren und zu ahnen, wie du uns siehst und wie du mit uns lebst. Und jetzt gibst du uns auch heute Morgen die Chance, mit deinem Wort dir zu begegnen. Und wir erwarten das. Wir wissen um die Realität deines Heiligen Geistes, den du in unser Leben hineingelegt hast und den du auch in dein Wort hineingelegt hast. Und darauf stützen wir uns und bitten dich, dass an diesem Morgen ein Stück von diesem Wunder der Gemeinschaft geschieht, das wir haben, nicht nur untereinander, sondern die wir haben in dir und mit dir. Dir, Herr Jesus, dir diesen Meister, dir sei die Ehre. Amen.
Liebe Brüder und liebe Freunde, ich freue mich sehr, heute mit euch zusammen zu sein, zu einem, wie du schon sagtest, sehr schönen Gesamtthema und auch zu einem schönen Tagesthema, die Beschäftigung von Männern mit drei Männern des Neuen Testamentes. Erstens den geliebten Jünger, zweitens Petrus und drittens Paulus. Und wir haben drei Unterthemen, wenn Beziehungen wesentlich werden, jenseits von Allmachtsfantasien und Ohnmachtsgefühlen bei Petrus und bei Paulus von der Stärke der Schwachheit und vom Gewinn in der Krise. Und wer Gliederungen liebt, der mag sich jetzt schon darauf freuen, dass wir uns heute Morgen mit dem faszinierenden Du beschäftigen, bei Petrus auf unser irritierendes Ich stoßen und bei Paulus es lernen, was das harmonierende Wir ist. Du, ich und wir sind die drei Schritte, die wir mit dem geliebten Jünger, mit Petrus und mit Paulus heute verfolgen wollen. Dabei ist der Beginn mit dem geliebten Jünger, wie wir ausdrücklich gesagt haben, besonders spannend. Wir finden ihn ja ausdrücklich im Johannesevangelium. Und warum haben wir nicht gleich Johannes gesagt? Nun, das ist schon die erste Lektion, die wir von ihm lernen. Im Evangelium selber wird der Name des Kronzeugen und Verfassers, wird der Name des geliebten Jüngers nirgendwo erwähnt. Während beim Turmbau zu Babel die männliche Absicht aufbrach, lasst uns einen Namen machen, bleiben sämtliche Evangelisten innerhalb ihres Textes anonym. Sie bleiben anonym. Die Namen sind uns überliefert. Insofern haben wir in unseren Druckausgaben der Evangelien auch oben drüber stehen, Evangelium nach Markus, nach Matthäus, nach Lukas und nach Johannes. Aber keiner hat es unternommen, ein Evangelium des Hans-Joachim Eckstein oder des Andreas Schäfer zu schreiben, also des Lukas, Matthäus oder Markus. Es ist immer das Evangelium Jesu Christi, in dem wir unseren Meister gefunden haben, und der eigene Name tritt hinter ihm zurück. Insofern sind die Überschriften auch ganz korrekt. Es ist das eine Evangelium von Jesus Christus und dies wird bezeugt von verschiedenen Personen. Nun ist es so, dass wir den geliebten Jünger nicht also mit dem Namen Johannes innerhalb des Evangeliumtextes verbunden haben. Dann im zweiten Jahrhundert ist die kirchliche Bezeugung so, dass man in dem geliebten Jünger Johannes den Zebedaiden, also einen aus dem Zwölferkreis, erkennt. Aber wir müssen ganz sauber differenzieren. Wenn wir das Johannesevangelium selber lesen, haben wir keine Identifizierung. Und das ist nicht unwichtig. Wir könnten sagen, dass für den geliebten Jünger angegeben wird, was für seine Identität ausschlaggebend ist. Es ist nicht sein eigener Name, sondern es ist der Bezug, in dem er lebt. Und hinsichtlich des Bezuges, in dem er lebt, ist wiederum nicht wichtig, was er für Gott und für Christus getan hat, sondern das für uns Grundlegende. Wir würden sagen, der Jünger, der Jesus liebte. Und ohne Petrus schon vorwegzugreifen, erinnern wir uns schon jetzt an Johannes 21, die dreifache Frage des Auferstandenen an Petrus: Hast du mich lieb? Und er bestätigt es jeweils, wie schon vor der Verleugnung, er seine Treue schwört. Es beginnt mit der spannenden Frage: Woher verstehen wir uns als Mann und als was verstehen wir uns als Mann? Diese Frage wird nicht nur in Hinsicht auf den geliebten Jünger behandelt im Johannesevangelium, sondern natürlich ganz grundlegend in Hinsicht auf Jesus, den Mann gewordenen Logos, das Mann gewordene Wort Gottes, und in Hinsicht auf Jüngerschaft überhaupt. So haben wir gleich am Anfang die Gestalt des anderen Johannes, nämlich Johannes des Täufers. Zu dem kommen die Juden und fragen ihn: Wer bist du? Wäre ich jetzt böswillig und nicht so gutmütig und wollte euch nicht über das schlechte Wetter trösten, dann hätten wir erst eine Testrunde machen können. Jeder soll kurz sagen, wer er ist. Und ich hätte vorgeben können, damit ich euch besser kennenlerne. Und wir wären alle, inklusive Hans-Joachim Eckstein und Andreas Schäfer, in die Falle hineingetappt und hätten uns definiert. Durch was? Durch Beruf, durch Reichtum, durch Stellung, durch Titel? Was hätten wir bei unserer Selbstvorstellung angegeben? Johannes der Täufer, Johannes 21, wurde gefragt: Wer bist du? Und seine Antwort war so treffend wie für einen Jünger passend: Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Christus. Würden wir aus diesen Tagen nur eine Erkenntnis mitnehmen und verinnerlichen, hätten sich wahrscheinlich 91% all unserer Probleme in der folgenden Woche gelöst. Wir sind nicht der Christus. Wir sind nicht der Messias. Das ist nicht unsere Bestimmung und das ist von uns auch gar nicht zu verwirklichen. Ihr kennt vermutlich alle diesen Witz von der Neueinlieferung in der Psychiatrie, dass der Psychiater morgens dort durch die Zimmer geht, macht Visite und dann kommt er an ein Bett von einem Neueingelieferten und fragt: Wen haben wir denn da? Und er antwortet stolz: Ich bin der Messias. Ja, wer hat uns das denn gesagt? Das hat mir Gott selbst gesagt. Aus dem Nebenbett antwortet es: Überhaupt nichts habe ich dem gesagt. Ja, bei dem können wir lachen, aber wenn du wissen willst, was dein Problem ist seit deiner Geburt: Ich bin ein Mann und deshalb bin ich der Messias. Wo habe ich die Alpha-Stellung? Was wird von mir erwartet? Wie komme ich nach vorne? Die überraschende Feststellung zur Jüngerschaft ist: Nachfolge bedeutet Christus nachfolgen. Das heißt, Nachfolge bedeutet, die Alpha-Stellung im Rudel ist unbestritten bereits besetzt. Ich komme ja frisch von der Uni und wenn ich mir überlege, wie viel Energie und wie viel Aggression wir investieren, um unsere Stellungen in Konstellationen, im Beruf, in der Karriere, in der Familie dort zu definieren und wie viel Energie wir vergeuden, um uns dem Wahn hinzugeben: Ich bin der Messias, auf mich kommt es an, ich stehe vorne, das wird von mir gefordert, dann in der Tat wird es sofort offenbar, welche Last von uns abfällt, wenn wir mit den Jüngern und speziell dem geliebten Jünger, aber ich habe es euch deutlich gemacht, es beginnt schon mit Johannes dem Täufer, es lernen, uns zunächst einmal negativ zu definieren. Ich bin nicht der Messias und ich muss es nicht sein. Ich bin nicht die Alpha-Figur im Rudel und ich muss es gar nicht werden. Ich muss niemandem beweisen, dass ich mir einen Namen machen kann. Dies ist nun für das Johannesevangelium wie für die biblische Tradition gar keine Sonderlehre oder ein Sonderthema, sondern eigentlich das Thema, das von Genesis, von 1. Mose, der Erschaffung des Menschen bis hin zur hohen Christologie des Johannesevangeliums, der Cantus Firmus ist. Der Mensch, der Mann wurde geschaffen als Ebenbild Gottes. Und unsere männliche Interpretation von Ebenbild Gottes läuft sofort in die Irre, und zwar nicht nur jetzt einfach die gemeindliche und die, die man im Bibelkreis so in freier Assoziation auf den ersten Sprung kriegt, sondern auch, wenn man in Kommentare reinguckt, wissenschaftlicher Diskurs, was bedeutet Ebenbildlichkeit Gottes? Stellvertreter Gottes sein, die Welt zu unterwerfen, die Tiere zu regieren, Geschichte zu machen. Und wir verleiten uns sofort selber bei der Ebenbildlichkeit an unsere Machtfrage und Stellungsfrage zu denken. Dabei ist das Ebenbild nicht definiert durch seine eigene Macht, nicht definiert durch seine eigene Stellung, sondern durch seinen Bezug. Den Bezug des Ebenbildes nämlich auf das Urbild. Das Ebenbild ist sichtbarer Ausdruck für eine unsichtbare Macht, für eine unsichtbare Gottheit, eben für uns, für den unsichtbaren Gott. Sichtbarer Ausdruck einer unsichtbaren Macht. Das Ebenbild ist streng bezogen. Man kann das Ebenbild gar nicht definieren. Ein Ebenbild funktioniert nicht ohne seinen Bezug zu seinem Urbild. Während wir bei Ebenbildlichkeit immer Abbildlichkeit assoziieren, Imitation, Nachbildung, ist das Wesen von Eikon in der griechischen Bibel, die die ersten Christen auch im Alten Testament ja hatten, eben das des Ebenbildes als sichtbarer Ausdruck einer unsichtbaren Kraft, einer unsichtbaren Gottheit. So wie die Strahler, wie die Birnen Ebenbild des Stromes sind. Wieso Ebenbild des Stromes? Nun, sie leuchten durch die an sich unsichtbare Kraft des Stromes. Und eine Birne niemals die Aufgabe hätte, sich aus sich selber zu definieren. Niemand von uns käme auf die Idee, im Baumarkt eine Birne zu nehmen und der in der Packung zu sagen, na jetzt strahl mal, um zu gucken, ob du funktionierst. Sondern auch der größte Anfänger weiß, ich muss irgendwo einen Stromanschluss suchen im Baumarkt, um zu probieren, ob die Birne funktioniert oder ob sie schon kaputt ist, bevor ich sie ausgepackt habe. Das heißt, das Geheimnis der Ebenbildlichkeit der Birne erklärt sich ausdrücklich nur durch die Kraft, durch den Strom, der in ihr sichtbar wird. Hätten wir jetzt einen Frauentag, eine Frauenfreizeit, hätte ich das andere Beispiel genommen, das Eindrückliche vom Mond als Ebenbild der Sonne. Die Damen lieben es immer etwas romantischer. Nicht? Auch dieses Bild ist unübertroffen. Das Geheimnis des strahlenden Mondes, das wir bei Vollmond bewundern können, liegt ausschließlich in der Sonne. Das heißt, das Ebenbild ist ausschließlich zu definieren durch den Bezug zum Urbild. So wie eine Birne nur strahlt durch den Strom, so wie der Mond für uns in der Nacht dadurch strahlt und sichtbar wird, dass die Sonne auf ihn strahlt und er nichts anderes tut, als zu reflektieren. So ist der Mensch und vorrangig, nicht nur von heute, sondern auch von der biblischen Geschichte her, ja in der Abfolge auch so definiert, so sind wir als Mann geschaffen zum Ebenbild Gottes. Also nicht die Frauen sind uns als Ebenbild, sprich Gehilfen, zugeordnet, sondern wir selbst sind als Ebenbild Gottes, als Gegenüber Gottes geschaffen. Der Mensch kann sich also und der Mann nicht anders in seiner Identität entfalten und entdecken, als im Bezug auf den Gott, der ihn geschaffen hat. Insofern ist jeder Versuch, seine Selbstverwirklichung zu finden, in sich selber und losgelöst von Gott, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Von vornherein dazu verurteilt, das zu werden, was wir ja dann heute Nachmittag auch problematisieren werden in der Anwendung der praktischen Umsetzung in der Begegnung mit Petrus. Wir versteigen uns ohne den Gottesbezug in Allmachtsfantasien oder wir verlieren uns im Pendelschlag dann in die Ohnmachtsgefühle. Und das macht uns für unsere Frauen und unsere Kinder so unerträglich, nicht, dass wir es entweder übertreiben mit Allmachtsfantasien oder dann wehleidig das Heulen anfangen, nicht, also Männer als Patienten sind eine Plage für alle Frauen, nicht, schmerzempfindlich und wehleidig, weil sie als Götter nicht an den Schmerz gewöhnt sind, nicht, Götter sind ja leidensunfähig, wie die Griechen lehren und insofern sind wir weinerlich, wenn wir dann dennoch mal Schmerzen haben. Es ist der Bezug. Es ist aber nicht nur der Bezug an sich. Also es geht nicht nur darum, dass der Mensch geschaffen ist, um Gott zugeordnet zu sein, als seinem König, als seinem Befehlshaber, als dem, dem er nachfolgt, sondern es geht um eine Qualität des Bezugs. Wenn wir das Johannesevangelium anschauen, und ich möchte diesen Text uns gleich schon mal ins Bewusstsein rufen, wer eine Bibel da hat, kann Johannes 15, 9 folgende mit mir anschauen. Da definiert Jesus Jüngerschaft, Nachfolge und erklärt uns dann auch, bevor wir es nachher an der Person besprechen, wieso eigentlich geliebter Jünger. Johannes 15, 9 folgende, wie klappt Männlichkeit, Ebenbildlichkeit, Menschsein und Jüngerschaft nach der Vorgabe Jesu? 15, 9 folgende. Wie mich, hier spricht Jesus von sich, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wörtlich. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wie ist das Verhältnis bestimmt? Es ist nicht das Verhältnis nur dessen, der Befehle gibt und wir unsererseits haben zu gehorchen. Es ist kein Verhältnis der Hierarchie von Herr und Knecht. Wenn wir immer davon reden, dass Glaube Beziehung ist, dass der Mensch zur Beziehung geschaffen ist, müssen wir uns erst klar machen, wenn wir es Außenstehenden erklären, Beziehungen müssen nicht an sich heilvoll sein. Es gibt auch Beziehungen, die einschränkend empfunden werden. Ein Herr kann seinen Knecht, seinen Sklaven, wie wir übersetzen können, ja auch malträtieren, sodass nicht jede Beziehung an sich schon heilvoll ist. Es handelt sich um eine Beziehung der Freundschaft und man muss hier den Freundesbegriff nun sehr gefüllt sehen, denn Jesus redet von wahrer Freundschaft, die bereit ist, für den anderen einzutreten in Liebe, ja in der Hingabe des eigenen Lebens. Das heißt in der Tat, was wir als Menschen brauchen, ist nicht nur Beziehung, wir sind zur Beziehung geschaffen. Was wir brauchen, ist die Beziehung einer solchen Zuwendung und Zuneigung und Freundschaft, die in der Tat eine bedingungslose und eine grenzenlose Zuwendung bedeutet, wie Jesus sie selber als die vollkommene Liebe beschreibt, die sich darin zeigt, dass sie dem anderen gilt, wie er ist, und die dem anderen alles gibt, nicht nur Zeit, Geld und Hilfestellung, sondern sogar im Zweifelsfall das eigene Leben einsetzt und riskiert für den anderen. Und Jesus beschreibt seine eigene Gottesbeziehung als die Grundlage und das Vorbild für die Jüngerschaft. So wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Das heißt, dass Jesus mit seinem Vater eine absolute, uneingeschränkte Beziehung gelebt hat. Die Alpha-Stellung war für den Sohn immer vom Vater besetzt und er kam nicht auf die Idee, mit ihm zu rivalisieren. Pubertäres Gehabe gegenüber dem Vater, Abgrenzung gegenüber dem Vater finden wir bei Jesus nicht, sondern er lebte in einem klaren Verhältnis und zwar der wechselseitigen Liebe. Was ist mit Liebe gemeint? Nun, nicht nur romantische Gefühle, sondern Liebe äußert sich in der Bereitschaft der Lebenshingabe, einer Zuwendung also, die ganz existenziell ist und nicht nur emotional. Und wenn wir Vers 16 anschauen, ein Vers, der hier in der Langensteinbacher Höhe nicht gleich Stirnrunzeln erweckt, einige Täler weiter müsste man die Erwählung erst mühselig einführen. Da ist die Entscheidung das Haustor, das man gleich schießen kann. Hier aber ist es die Erwählung. Was ist damit gesagt? Nun, es ist eine Liebe, die in der Tat nicht konditioniert ist und bedingungslos. Denn Jesus sagt, nicht sind wir zusammen, weil ihr euch für mich entschieden habt, sondern wir sind zusammen, weil ich euch auserwählt habe und habe euch gerufen. In der Tat ist mir in den letzten Monaten und wenigen Jahren genau dieses Thema in der Seelsorge zu meiner eigenen Überraschung ganz dominant entgegengekommen. Diese Erfahrung nämlich, dass wir, um erfüllt, um gewiss zu leben, etwas brauchen, was wir uns selber nicht geben können. Nämlich das Gewollt und das Erwählt und das Geliebtsein. Zu diesem Thema, du hattest eben das Büchlein angesprochen, habe ich in den letzten Jahren einige Male Vorträge gehalten und wunderte mich geradezu über den Rückschlag der Seelsorge, nicht? Also man darf das Thema nicht anbieten, wenn man schnell nach Hause muss, nicht? Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Und was mir entgegenkommt, ist, das ist genau mein Problem. Meine Eltern haben mir gesagt, dass sie mich nicht gewollt haben, dass ich nicht gewünscht bin. Und das ist ein Fluch, den ich mein Leben lang mit mir trage. Ein anderer Mann sagte mir neulich, mein Vater hat mir zwar nie gesagt, dass er mich hasst, aber er hat mir immer die Liebe und Anerkennung und Zuwendung verweigert. Neulich hörte ich von einem Piloten, der einem Freund von mir in der Seelsorge erzählte, wenn meine Eltern hinten im Flugzeug sitzen würden, ich würde die Maschine nicht hochbekommen. Denn seit ich mich erinnern kann, haben meine Eltern immer gesagt, aus dem wird nichts. Aus dem wird nichts. Wir sind als Menschen und nicht weniger, sondern mehr noch als die Frauen, als Männer darauf angewiesen, dass es einen gibt, der uns Freund ist, der es gut mit uns meint, der uns von Beginn unseres Lebens an mit den besten Wünschen und Zusagen und Bestimmungen auf den Weg setzt. Es besteht keine Chance für einen Menschen, versöhnt zu werden mit sich selbst und seinem Leben. Es besteht keine Chance, in einer Ehe und als Familienvater anderen das zu geben, was ihnen zusteht, wenn ich dieses Thema unbearbeitet einfach nur im Keller aufhebe und verschließe die Räume dieser Erfahrung. Ich merke immer mehr in der Seelsorge, dass eine ganze Generation von Vätern ausfiel, und systematisch versagt hat, nämlich die Vätergeneration, die selbst in den Krieg involviert war, gegen ihren Willen, mehrheitlich, das ist gar nicht die Frage, aber so viel Leid erlebt haben und in so viel Schuld selber verwickelt waren, dass sie diese traumatische Schuld- und Leiterfahrung gar nicht bewältigen konnten. Wir haben es ja jetzt beim Afghanistan-Krieg. Da gibt es Soldaten, die haben eine Explosion und das um sich fliegen der Körperteile der Freunde miterlebt und müssen nach Hause geliefert werden und sind traumatisiert. Über Jahre müssen sie therapiert und begleitet werden. Die Frage ist, kommen sie noch mal ins Berufsleben zurück? Was haben unsere Väter und Großväter erlebt, die das 6 Jahre von morgens bis abends und die ganze Nacht dort erlebt haben? Und zwar nicht nur jetzt in der Weise, dass sie Tod um sich herum erlebten, sondern im Blutrausch und in der Panik selbst plötzlich Kinder, Frauen erschossen, vergewaltigt haben, Juden erschossen haben. Ein Konglomerat von Schicksal, Mitgerissensein, Irreleitung und eigener Aggression und Schuld, mit der sie nie umgehen konnten und denen auch keiner geholfen hat. Als die 45, 48, Anfang der 50er zurückkamen, hat man gesagt, so jetzt sieh zu, dass du wieder Geld verdienst. Nicht? Es gab damals ja kaum Therapien, die waren gefordert. Wenn wir diese Männer als Väter hatten, dann mussten die sich nicht vornehmen, ich will keine Kinder. Sie waren einfach innerlich wie Granit. Sie hatten nichts zu geben. Und das Beklemmende ist, dass Kinder ja nicht nur eine negative Botschaft brauchen, sondern das Ausbleiben der positiven Verstärkung nehmen sie schon als Ablehnung wahr. Wie ich es neulich wieder in der Umgebung erlebte, dass ein Mädchen als Teenager fast an Magersucht gestorben ist, eben aus keinem anderen Grund, man denke wieder an das Familienpapier mit der Verharmlosung dieser Phänomene, aus keinem anderen Grund, als dass der Vater fremd ging und hat die Familie verlassen. Das hat sie als eine totale Verwerfung ihrer Person, als Abwertung verstanden und sah kein Lebensrecht mehr. So sind wir mit Lasten groß geworden. Gewiss, einige können sich selig preisen, dass sie Eltern hatten, die natürlich nicht Gott ersetzten. Das tun auch gute Eltern nicht. Sie verweisen auf Gott. Und Kinder erwarten auch gar nicht, dass Eltern vollkommen sind. Das ist absoluter Quatsch. Die können sehr früh differenzieren. Die können auch verzeihen. Das ist gar nicht das Problem. Aber selig diejenigen unter uns, die wenigstens einzelne Personen erinnerten. Ja, ich denke daran, wie unser Jugendleiter uns rannahm und annahm und forderte. Ich denke auch später dran, wie ich in der Jugendarbeit dann der Fackelträger Vaterfiguren wie Major Thomas oder Dwight Wadsworth erlebte, der eine als Major im Wortsinne, als der, der Befehle gab und knallhart war, der andere väterlich gütig. Und ich habe aus all diesen Figuren die Väterlichkeit Gottes kennenlernen können und die Männlichkeit Jesu und konnte so Jüngerschaft einüben lernen, nicht? Aber das andere gilt: Wenn wir hier uneingestandene Altlasten haben, werden wir uns daran unselig ein Leben lang kompensatorisch abarbeiten. Und mit Kompensation meine ich nicht, wenn Plan A nicht funktioniert, dann machen wir Plan B. Also, wenn mein Lieblingsgericht im Menü nicht mehr angeboten wird, weil es ausgegangen ist, nehme ich mein zweitliebstes. Sondern Kompensation ist im psychologischen Sinne etwas, was ich ersatzweise tue und damit mein eigentliches Problem ignoriere und überspiele. Und dieser Ersatz befriedigt aber nicht, sondern macht das Elend noch größer. Also wenn einer auf offener See treibt, im Salzwasser, auf offenem Meer, als Schiffsbrüchiger, und er hat kein Süßwasser mehr, um zu trinken, dann ist das Trinken von Salzwasser, das ihm ja reichlich zur Verfügung steht, nicht die zweitbeste Lösung, sondern das Gegenteil von einer Lösung. Alle Kompensationen unseres Lebens sind nicht die zweitbeste Lösung, sondern sie sind das Gegenteil von einer Lösung. Wenn ich den Mangel an Zuspruch, Freundschaft, Liebe, Aufwertung und Erwählung, die ich alle zu wenig erfahren haben mag, kompensiere durch Ausbildung, Beruf, ehrenamtliche Tätigkeit, Pöstchen, die ich mir aneigne und den Versuch in dem Rudel die Alpha-Stellung zu erringen, dann ist das nicht ein guter Ersatz, sondern dann treibt mich das in die Verzweiflung. Das heißt, es gibt keinen Ersatz für tragende Beziehungen und es gibt keinen Ersatz für die Gottesbeziehung. Wenn ich hier keine Klarheit habe und belüge mich selbst, dann in der Tat steigern sich meine Probleme. Und ich bin überrascht, also man hat so manchmal immer so diese Redewendung, wenn es um Evangelisationen geht, dass man sagt, naja, da kommen ja immer nur die Gemeinschaftsleute oder da kommen ja die frommen Leute und wann erreichen wir endlich mal Außenstehende, die wissen ja schon alles. Ich bin überrascht, wenn ich meine Seelsorgeerfahrung, die ich ja gar nicht hauptberuflich mache, das ist ja mehr das, was sich nebenbei ergibt, wenn ich referiere und predige, wie viel Evangelium wir in unseren eigenen Reihen brauchen. Also evangelisieren im Sinne von Evangeliumsverkündigung, das brauchen wir selber. Wie viele Gemeinschaftsleiter kamen schon zu mir und sagten, nach all den Jahrzehnten ist meine Heiligung so weit, dass ich immer noch Gewaltfantasien habe. Wie viele gestandene Gemeindeglieder kommen zu mir und sagen, ich habe ein ernstes Problem mit Pornografie, ich komme vom Internet nicht los, ich kriege meine Sexualität nicht in den Griff. Oder wie neulich jemand sagt eben, nicht, ich bin frustriert, weil es nicht klappt in meinen Beziehungen und dann esse ich 2 oder 3 Tüten von irgendeinem Salzkrusch, aber dann vor lauter Frustration esse ich auch die 4. Und kompensiere damit, wie viel Alkoholprobleme es, ich bin ja in Süddeutschland, nicht, in Süddeutschland gibt, nicht, das hat mich schon verwundert, als ich aus dem Norden kam und die Schwaben kennenlernte. Und die sagten also, eine Zigarette reicht für den Gemeindeausschluss, nicht, wenn dir jemand draußen vor der Kirche raucht. Das mit dem Wein, nicht, ich habe in Ulbach das Predigen gelernt und das ist ganz klar, in diesem schönen Kessel war der Wein natürlich das, wovon alle Frommen lebten. Nicht? Also dann hat man natürlich getrunken und die Viertele wurden auch getrunken, aber beim Schwaben heißt Viertele nicht ein Viertel, sondern man fängt mit einem Viertel an und man zählt da nicht nach dem Motto, nimm ruhig ein viertes Viertel, wir zählen nicht, nicht. Also die Problematik von Kompensation in diesem Bereich. Aber ich rede gar nicht nur von dem, was auch sonst als Kompensation da ist, sondern sind wir mal selbstkritisch, was sind die Motive für unser ehrenamtliches und gemeindliches Engagement? Was sind unsere Motive zum Beten, zum Bibellesen, zum Leiten von Kreisen? Ist es Liebe zu den Menschen? Ist es Überwältigtsein von Gottes Liebe? Oder kompensieren wir hier etwas? Es ist ein heikles Thema. Natürlich ist es für die LAHÖ immer noch sinnvoller, ihr kompensiert mit euren Spenden eurem Minderwertigkeitsgefühl und spendet der LAHÖ 10.000 Euro, als dass ihr ein Fernseh- oder Alkohol- oder Essprobleme habt. Nicht? Also insofern, wenn ihr schon kompensiert, dann macht's wenigstens auch zugunsten der Gemeinde Jesu Christi. Es ist gar keine Frage, all die Hausfrauen, die jahrhundertelang Anerkennung und Zuwendung dadurch wollten, dass sie gleich 10 Torten für jeden Basar gebacken haben, waren für die Gemeinde immer noch zuträglicher, als wenn sie irgendwo nur zickig zu Hause die ganze Familie tyrannisiert haben. Ich möchte also nicht alle Katzen grau sein lassen in der Nacht. Natürlich gibt es Unterschiede in dem, was wir tun. Und wir können schaden in der Kompensation und wir können Dinge tun, die gesellschaftlich, gemeindlich wenigstens dann noch positive Wirkungen haben. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern es geht um uns selber, dass wir nämlich nicht heil werden. Nicht? Ich kann in der Gemeinde von den 7 Tagen der Woche 9 Abende in Chören, Vorständen und Bibelstunden sitzen und werde immer noch nicht meinen Mangel an Selbstwertgefühl kompensieren. Es gibt nämlich kein Genug. Und so hatte ich es neulich auch als Rückmeldung von jemandem, der sagte, wenn ich mit einer 2 nach Hause kam, dann hat mein Vater gefragt, ja, hat denn keiner eine 1 gehabt? Doch, einer hatte eine 1. Warum warst du das nicht? Nicht dieses sich selbst begründen müssen, sich selbst leisten müssen, ist ein Moloch. Nicht, man kommt nie dahin. Und diejenigen, die scheitern, die noch nicht so weit sind, die noch jung sind, die haben es noch leichter, weil sie sich immer der Illusion hingeben können. Ja, das liegt daran, dass ich ja jetzt erst Teenager bin. Als Erwachsener habe ich dann meine Sexualität im Griff. Oder, dass ich noch nicht gut predigen kann, liegt daran, dass ich noch nicht auf der Bibelschule war. Nach der Bibelschule ist das viel besser. Ja, wenn ich mal promoviert bin, so sagt man dann bei uns an der Universität, wenn ich mal habilitiert bin, wenn ich mal Professor bin. Und die Leute werden immer unausgeglichener, weil immer mehr Illusionen platzen. Meine Unzufriedenheit mit mir vor dem ersten Examen kann ich damit erklären, ich bin ja noch nicht so weit. Aber dann, wenn jemand kompensatorisch Professor wird, dann muss er sich eingestehen, ich habe wohl auf die falsche Schiene gesetzt. Also es ist schön, Professor zu sein, ich genieße den Beruf. Aber man kann durch seinen Beruf die eigene Identität nicht kompensieren. Man kann Gott nicht erübrigen und man kann keine Liebe gewinnen durch seinen Beruf, ob es Politik ist oder Kirche oder unser Alltagsberuf, säkular oder in der Gemeinde. Es gibt keinen Ersatz für Gott, es gibt keinen Ersatz für Beziehung. Das Faszinierende ist nun, dass Jesus hier sagt, ich habe euch erwählt, ich habe euch geliebt. Und nun schauen wir uns diesen Lieblingsjünger an. Ich hatte am Anfang schon gesagt, von ihm erfahren wir nichts anderes als das eine, das nämlich grundlegend war für sein Leben. Wo kommt der Lieblingsjünger eindeutig vor? Eindeutig kommt er vor bei dem Mahl Jesu in Johannes 13, 23 folgende. Dort liegt er an der Brust Jesu. Wir müssen uns bewusst machen, man hat damals nicht auf Stühlen gesessen beim Essen, Johannes 13, 23 folgende, sondern bei Festmahlzeiten, das wird hier vorausgesetzt, hat man am Tisch gelegen auf Kissen. Und das war dann so im Fischgrät, nicht? Also man lag schräg, hat sich mit der einen Hand abgestützt und mit der anderen hat man gegessen. Und wenn man dann eben nah beieinander war, ergab sich's von selber, dass wenn Jesus am Ehrenplatz in der Mitte am Kopf war, war einer dann als Zweiter, nämlich der vor ihm lag, an der Brust lag. Und das war der zweithöchste Platz, der Ehrenplatz in der Mitte des Kopfes und dann der Platz, der unmittelbar vor Jesus war. Das heißt, was diesen Jünger ausmacht, ist, dass er die Nähe Jesu sucht, sich von dieser Nähe her versteht und dass er geehrt ist von Jesus, ihm nahe zu sein. Jesus Nähe ist das Kriterium, das er hier hat. Und so in der Tat, als Petrus ihm zuwinkt, der ja um die Alpha-Stellung wenigstens unter den Zwölfen ringt, wie wir heute Mittag uns vergegenwärtigen werden, als Petrus ihm zuwinkt, wer denn jetzt der Verräter ist und ob er nicht da was Eindeutigeres rausbekommt, muss der Lieblingsjünger nur über seine Schulter sich zurücklehnen und mit Jesus sprechen. Das heißt, er hat die unmittelbare Verbindung. Was soll von uns einmal gesagt werden, wenn man auf unser Leben zurückschaut, wenn unser Leben plötzlich abbricht? Ich war neulich, nachdem Hans-Peter Reuer verunglückt war, in der ersten Freizeit danach, einer ganz wesentlichen und dichten Freizeit, die ganz bestimmt war davon, dass plötzlich einer aus unserer Mitte rausgerissen wird, viel zu früh, Anfang 50, und wir auf das Leben schauten und sagten, was sagen wir, als wir eine Gedenkstunde hielten? Was machte ihn für uns aus? Was haben wir mit ihm und durch ihn gelernt? Was soll man von uns einmal sagen? Er war furchtbar hektisch, er war sehr erfolgreich. Oder soll uns qualifizieren, er war Jesus so nah. Er verstand sich von der Liebe Jesu her und hat die reflektiert. Johannes 13 also in einem traurigen Kontext eigentlich, es geht ja um die Frage, wer verleugnet, einer ist dort und verrät, einer ist dort, der ihn liebt. Und so ist es durchaus in Kontinuität, wenn es in Johannes 19, 26f heißt, dass Jesus seine Mutter vom Kreuz herunter dort stehen sah und seine 12 Jünger, die in Treue als Freunde zu ihm hielten und dort im Chor unten standen und dem Gekreuzigten Trost spendeten. Wenigstens einer lacht, weil er sich erinnert. Nein, wo waren wir Männer? Wir sind alle davongelaufen. Wir müssen es ehrlich zugeben, es sind ja nicht zu viele Frauen unter uns, wir können uns nicht so arg blamieren. Nicht am Kreuz haben wir allesamt versagt, außer einem. Nur Liebe befähigt zur Treue und nur Liebe befähigt zur Leidensbereitschaft. Große Sprüche knicken weg. Das, was uns stark macht, ist Liebe, die wir erfahren und Liebe, die wir leben. Und da Jesus selber der Erstgeborene war, ging es, als er selber starb, darum, wer wird jetzt in der Folge die Verantwortung für meine Mutter übernehmen? Denn wir hören nicht vom Sterben des Josef, des Adoptivvaters Jesu, aber da er nur in der Kindheitsgeschichte vorausgesetzt wird und dann nicht mehr auftritt, haben wir wohl davon auszugehen, dass Josef vorzeitig gestorben war und Jesus also auch irdisch, familiär die Verantwortung für seine Mutter hatte. Diese Verantwortung überträgt er an den geliebten Jünger. Symbolisch hat die Kirche hier immer die Übertragung der Verantwortung auch für die Kirche, die Heilsgemeinde, gesehen. Es genügt aber zunächst einmal, sich deutlich zu machen, Jesus vertraut seine eigene Mutter, überträgt seine Verantwortung an einen der Jünger. Und das ist der, der sich lieben lässt. Johannes 20, 2 folgende, kommt sowohl ausdrücklich der Jünger vor, den Jesus liebte, und dieser Jünger, den Jesus liebte, er wird verbunden mit dem anderen Jünger. Das lässt uns die Belege noch reicher erscheinen. Also einerseits wird ausdrücklich von einem Jünger gesprochen, den Jesus liebte, und in Johannes 20 erst wird dieser Jünger identifiziert mit dem anderen Jünger, sodass wir da noch mehr Stellen bekommen im Johannesevangelium, nämlich die Erwähnung des anderen Jüngers. Hier haben wir die Auffindung des leeren Grabes durch Maria. Und das ist eine Besonderheit im Johannesevangelium. Maria alleine ist am Grab. Sie findet das leere Grab, läuft entsetzt zurück zu den anderen Jüngern. Jetzt namentlich wird erwähnt Petrus und der Lieblingsjünger. Und die erfahren das und sie laufen beide zum Grab. Wenn ich eine Frauenfreizeit hätte, dann würde ich jetzt genüsslich das zelebrieren. Das ist das Problem der Männer. Was machen die? Es ist der Wettlauf zum Grab. Wie reagieren wir auf Krisen? Indem wir laufen, nicht? Wir setzen es um. Also ich jogge gerne. Ich möchte gar nichts gegen das Laufen gesagt haben. Das ist ganz gut, um was abzubauen. Aber natürlich ist das Weglaufen und das Wetteifern miteinander natürlich keine Lösung. Die beiden laufen um die Wette. Der Lieblingsjünger ist schneller als Petrus. Er kommt als Erster ans Grab. Er schaut hinein. Er sieht, dass das Grab leer ist und die Tücher hingelegt, geordnet hingelegt, sodass es kein Grabraub sein kann. Aber er respektiert die Schwelle und Petrus kommt hechelnd hinterher. Er geht als Erster hinein und danach geht Johannes hinein, also der geliebte Jünger. Und dann heißt es, Petrus geht verwundert nach Hause. Von ihm wissen wir nicht, dass er zum Glauben kam. Der Lieblingsjünger aber sah das leere Grab und glaubte. Er kam zum Glauben. Aorist ist es im Griechischen. Er kam zum Glauben. Johannes, der geliebte Jünger, ist der Einzige, der angesichts des leeren Grabes auf die Auferstehung folgert. Die Auferstehung erschließt. Alle anderen, Frauen wie Männer, bedürfen der Engelerscheinung oder der Erscheinung Christi selbst. Angelophanie oder Christophanie, Engelerscheinung oder der Christuserscheinung. Das heißt, wir haben in dem geliebten Jünger die absolute Ausnahme. Der einzige Mensch, der die Lehre Jesu so dicht, man muss ja fast sagen, so körperhautnah mitbekam und beherzigt hat. Der so an Jesus orientiert war, dass er auch in dem Schock der Kreuzigung nicht einfach nur wie die anderen davonlief und verzweifelte, sondern angesichts des leeren Grabes dann zu der Erkenntnis kam, das hat unser Herr gesagt. Und erklärend wird hinzugefügt, dass nämlich die Jünger bis dahin die Schrift nicht verstanden hatten. Das heißt also, auch der Lieblingsjünger hat das Kreuz noch nicht einordnen können. Er hat die Lehre des irdischen Jesus noch nicht eindeutig eingeordnet. Er ging nicht weg vom Kreuz und sagt, das dauert nur 2 Tage, das Problem wird gelöst, das macht der Vater schon, sondern Schrift und Lehre Jesu sind auch ihm erst offenbar gewesen am Ostersonntag, aber eben bei ihm schon angesichts des leeren Grabes. Was hat das mit dem Wettlauf zu tun? Nun, hier spiegelt sich ein Wettkampf der frühen Kirche wider. Es ist keine Frage für die Mehrheitskirche, die überwiegenden Gemeinden, war Petrus der Erste unter den 12. Sie erinnerten sich ja auch daran, dass Jesus selber ihn eben als Petros Kephar mit dem Ehrennamen Steinfels versah und gesagt hat, auf dieses Bekenntnis, nicht auf die Person oder das Papstamt, auf das Bekenntnis, das er gesprochen hat, du bist der Christus, darauf will ich meine Kirche bauen. Es gab also einerseits die Überlieferung, dass Petrus der Erste war, der in das leere Grab ging. Lukas 24, Vers 12. Lukas 24, Vers 12. Die Gemeinden haben überliefert, Petrus war der Erste, der ins leere Grab ging. Die johannäischen Gemeinden aber überlieferten, aber der geliebte Jünger war der Erste, der an die Auferstehung glaubte. Und diese Darstellung in Johannes 20 bringt nun beide Überlieferungen so zusammen, dass es keinen Widerspruch gibt, sondern die Beziehung der beiden zueinander geordnet ist, dass nämlich festgehalten wird, ja, es stimmt, Petrus war der Erste, der ins leere Grab hineinging, aber dadurch kam er nicht zum Glauben. Erst durch die Erscheinung des Auferstandenen, nicht einmal die Erzählung der Frauen, haben Petrus zum Glauben gebracht. Der geliebte Jünger aber war der Erste, der an die Auferstehung glaubte. In Johannes 21 dann, ist der geliebte Jünger wiederum in 21,7 derjenige, der im Unterschied zu Petrus seinen Herrn am Strand erkennt. Johannes 21, Vers 7. Während die anderen den Fremden dort noch gar nicht identifizieren, der das Gebot gab, werft eure Netze aus, sagt er, es ist der Herr. Er erkennt Christus. Und dann schließlich in 21,20 folgende wird der geliebte Jünger von der Gemeinde, von einem Wir, die zurückschauen, identifiziert. Er ist der Kronzeuge dieses Evangeliums. Und hier wird auch ausdrücklich dann gesagt, der geliebte Jünger hat dieses Evangelium geschrieben. Was lernen wir daraus? Nun, der geliebte Jünger bleibt selbst namenlos innerhalb dieses Evangeliums. Und er hat den entscheidenden Namen, denn er wird bestimmt durch das, was ihn konstituiert, seine Identität ausmacht. Ich bin geliebt. Einige, die mich länger kennen, wissen, dass ich mit einem Zitat von Descartes einmal gespielt habe. Descartes hatte ja gesagt, ich denke, also bin ich. Das heißt, durch meine Vernunft konstituiere ich mein Leben, ordne ich meine Welt, durchdringe ich den Kosmos und habe den Hebel für alles. Andere würden sagen, ich schaffe, also bin ich. Nicht meine Schwaben, die ich über die Maßen liebe seit vielen Jahrzehnten, die sind in der ganzen Welt berühmt für ihre Autos, weil sie Schaffer sind, nicht? Und die Badener sind natürlich einbezogen, was wäre Daimler-Benz ohne Baden, nicht? Das wäre ja gar nicht existent. Also ich schaffe, also bin ich. Andere würden heute sagen, die Jugendlichen, die haben es nicht so mit dem Denken unbedingt oder müssen auch nicht unbedingt schaffen, sondern die sagen dann, ich chille, also bin ich, ich hänge rum, also bin ich, ich fühle, also bin ich, ich erlebe, also bin ich, ich konstituiere mein Leben durch alles Mögliche. Was sagen Christen? Achtung, nicht zu schnell formulieren. Ich würde sofort eine christliche Antwort bekommen, ich glaube, also bin ich, ich glaube, also bin ich. Aber ist es unser Glaube, unsere Nachfolge, die unsere Identität konstituiert? Der Lieblingsjünger würde sagen, du, Jesus, liebst mich, also bin ich. Wir werden sehen, dass wir mit dieser Faszination des Du heute Morgen, die Faszination, das Überwältigtsein des Christus, nicht nur den geliebten Jünger im Blick haben, sondern zugleich in der Entwicklung unseres Glaubens die erste Liebe, wie es Offenbarung 2, Vers 4 sagt. Erinnert ihr euch? Das war am Anfang das, was mich bestimmte. Als ich das erste Mal als Jugendlicher das Evangelium verstand, war ich erfüllt, nicht von mir, sondern von dem, was mir hier zugesprochen wurde. Ich soll den Himmel geschenkt bekommen, ich soll das ewige Leben geschenkt bekommen. Christus hat ausgerechnet mich in meiner Familie ausgeguckt. Ich habe die Gemeinschaft mit anderen Christen erlebt, diese Liebe, die ich nicht kannte in Schule und Familie. Und ich war überwältigt von diesem Du Gottes. Aber im Lauf der Zeit ist dieses faszinierende Du zurückgetreten, aus dem Blick geraten, über die Selbstbeschäftigung mit mir und meinem Glauben. Die erste Liebe hat nur ein Thema, das Du. An das Ich habe ich damals noch gar nicht gedacht. Wie das umzusetzen ist, wie das weitergeht, was ich jetzt beruflich daraus machen soll, das sind alles Fragen der zweiten Stunde. Die erste Stunde ist überwältigt sein von Liebe. Und ich möchte es euch gleich verraten, nachdem wir drei Schritte gemacht haben werden, werden wir wieder bei dem Thema des Anfangs sein. Denn was will Christus von der Gemeinde in Ephesus haben? Komm endlich zur dritten Liebe? Nein, finde zurück zur ersten Liebe. Es gibt keinen erwachseneren Glauben als den, dass wir nicht sein wollen als Kinder Gottes. Der reifeste Glaube ist der Glaube, der nie auf die Idee käme, etwas anderes sein zu wollen als Kind des himmlischen Vaters. Und wenn ich mir überlege, welche Männer mich in meinem Glauben am meisten beeindruckt hatten, dann waren es Männer, die darin väterlich waren, dass sie in ihrem himmlischen Vater ihren wahren Vater hatten und ihm gegenüber nur offen, empfangend, geliebt sein wollten. Ich denke an den Fackelträger Dwight Watzwölf, ich denke an Heino Tangermann, einen Pfarrer, den ich dort auch kennenlernte. Die konnten Tränen in die Augen kriegen, wenn sie von Gottes Gnade gesprochen haben. Da, wo andere nach Jahrzehnten sagen, was habe ich alles für Missionsprojekte aufgebaut, was ist meine Lebensleistung, wie weit bin ich in der Heiligung gekommen, und mancher behauptet, er sei schon bei der siebten Stufe der Heiligung, wo man dann nur kritisch zurückfragt, ist das auch die Überzeugung deiner Familie, und dann rutscht man gleich um vier Stufen wieder runter auf die dritte oder noch tiefer in den Negativbereich. Männer im Glauben, Väter im Glauben sind Kinder Gottes. Erstes Amen.